Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2012. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Groß übergeben. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz. Nach den Eckdaten letzte Woche bei der Hauptversammlung führen wir Sie heute durch die detaillierten Zahlen des ersten Quartals der Allianzgruppe. Und das macht wie üblich Oliver Bethe, Vorstand der Allianz E. Bitte, Herr Bethe.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit heute haben. Ich würde Ihnen gerne wie üblich jetzt ungefähr in 30 Minuten unsere wichtigsten Zahlen präsentieren, vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu geben, was treibt denn diese Zahlen, wie sieht das wirtschaftliche Umfeld aus, zumindest im ersten Quartal. Vielleicht kommen wir auch dazu, ein bisschen über die aktuelle Situation zu sprechen und hinterher beantworte ich gerne Ihre Fragen. Wir beginnen in der Unterlage auf der Seite 3 mit dem Überblick der wichtigsten Nachrichten fürs erste Quartal. Wir hatten mit 30,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr einen stabilen Umsatz. Das heißt aber auch, dass es das zweitbeste Quartal ist, was wir hatten bisher. Also ein sehr starkes Quartal und das in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten. Das operative Ergebnis hat sich um 40% auf 2,3 Milliarden Euro erhöht. Begünstigt sicherlich durch niedrige Schäden aus Naturkatastrophen, aber auch sehr starken Ergebnissen im Bereich Asset Management und auch in der Lebensversicherung, gerade im Hinblick auf die Rekordniedrigzinsen, sehr ordentliche Ergebnisse. Der Quartalsüberschuss legt um rund 58% zu auf 1,4 Milliarden Euro und unsere Kapitalposition haben wir weiter gestärkt. In diesen sehr unsicheren Zeiten ist das Kapital eine der wichtigsten Themen, die wir haben, nicht nur aus Sicht unserer Investoren, sondern aus Sicht unserer Kunden. Es wird Sicherheit gesucht und die Allianz muss und wird ein sicherer Hafen für unsere Kunden sein. Auf der Seite 4, meine Damen und Herren, sehen Sie die Finanzkennzahlen, die wesentlichen an Umsatz, operatives Ergebnis und dem Jahresüberschuss auf Quartalsbasis im Zeitablauf. Hier kann man sehr gut erkennen, dass das erste Quartal 2012 sehr gute Werte in allen drei Dimensionen abgeliefert hat. Die Seite 5 gibt Ihnen einen Überblick über die sogenannte Finanzkonglomerate-Solvabilität. Das ist bis zum Eintritt von Solvency II die für uns relevante Solvenzrichtlinie. Hier haben sich die Werte kontinuierlich seit 2010 verbessert auf 183% und auch das Eigenkapital ist gegenüber dem Jahresende mit 7,4% stark gewachsen, vor allem durch die Erhöhung der sogenannten unrealisierten Gewinne und Verluste, vor allen Dingen bei festverzinslichen Wertpapieren. Die gefallenen Zinsen führen auf der anderen Seite natürlich zu Wertgewinnen im Portfolio. Wenn ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf die Gruppenergebnisse lenken darf, Seite 7, folgende bitte, dann kann ich Ihnen kurz beschreiben, wie die einzelnen Wachstumselemente beigetragen haben zu den 30,1 Milliarden Euro Umsatz fürs Quartal. 14,8 Milliarden kommen aus dem Bereich Schadenunfall, Wachstum 3,8%, Leben Krankenversicherung minus 4%, geben wir gleich ein, insbesondere aufgrund von Rückgängen in Italien gegeben. Dort die sehr schwierige Situation und in Asien. Wir haben im letzten Jahr unser japanisches Geschäft geschlossen. Vor allen Dingen das spiegelt sich hier wieder. Und das Asset Management liefert nach wie vor hervorragende Ergebnisse im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung um 13%. Die Seite 8 gibt Ihnen einen Überblick über die operativen Ergebnisbeiträge unserer vier Segmente. Schaden, Unfall, Leben, Kranken, Asset Management und dem sogenannten Corporate Segment. In den Geschäftssegmenten Schaden, Unfall, Leben, Kranken und Asset Management haben wir überall signifikante Verbesserungen erreicht. Lediglich im Bereich Corporate und Other gab es eine Verschlechterung, die eben auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Hier handelt es sich im Wesentlichen um größere Investitionen, die wir vorgenommen haben auf der IT-Seite. Auf der rechten Seite die Entwicklung und die Beiträge. Die größte Steigerung kam aus dem Sachversicherungssegment mit 526 Millionen verbesserten Ergebnis. Wie gesagt, es beruht auch auf weniger Naturkatastrophen, die in diesem Quartal besonders niedrig waren, nicht nur bei uns, sondern auch im Rest der Industrie. Die Seite 9, wie üblich eigentlich in der ganzen Unterlage die komplizierteste Schaubildseite, deswegen stotter ich wahrscheinlich auch, Und ich erkläre Ihnen jetzt die Zahlen im Detail. Die wichtigste Zeile ist die erste, die realisierten Gewinne und Verluste sowie Abschreibung auf Finanzanlagen. Netto bedeutet hier nach der Beteiligung von Policyholder. Die rechte Seite, der graue Kasten, beschreibt Ihnen wie üblich die einzelnen Komponenten sowohl der realisierten Gewinne und Verluste als auch der Wertberichtigung. Die eine wichtige Position ist der Rückgang der realisierten Gewinne bei den Aktien von 216 auf 109 Millionen Euro. Wir hatten im Vorjahr noch signifikante Erträge aus dem Verkauf von ICBC-Aktien von mehr als 110 Millionen Euro drin. Die sind in diesem Jahr entfallen, also ein eher normalisierteres Ergebnis. Auf der Seite der festverzinslichen Wertpapiere hatten wir einen Realisierungsverlust in diesem Quartal. Das hat auch damit was zu tun, dass wir unsere Risikoposition verbessert haben, um Risikokapital abzubauen, auch in der Lage und willens war, leichte Verluste in Kauf zu nehmen. Bei den Wertberichtigungen hat sich der Wert von minus 83 Millionen auf 123 Millionen verschlechtert und Sie sehen das im Wesentlichen durch eine Position auf der Aktienseite. Die Frage wird sicherlich kommen, was verbirgt sich denn dahinter? Wir hatten eine große Position hier zu verzeichnen. Wir haben auch die Banco Popular in Spanien 77 Millionen Euro abgeschrieben. Das ist die wesentliche Komponente und die wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Zurück auf die linke Seite, die anderen Positionen, Zinsaufwand, vollkonsolidierte Private Equity Investitionen, Restrukturierung und akquisitionsbedingte Aufwendungen sind in diesem Jahr unauffällig. Wir haben bei den sonstigen nicht operativen Aufwendungen mit 203 Millionen positiven Ergebnis einen signifikanten Sprung gemacht. Was verbirgt sich dahinter? Die vorletzte Zeile zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva und Passiva beschreibt die wesentliche Komponente, 228 Millionen. Dahinter verbergen sich 180 Millionen Euro an Gewinnen aus dem Verkauf der sogenannten Hartford Warrants, die wir mit Abschluss des Monats März verkauft haben. Wir werden aus dieser Transaktion weitere positive Ergebnisse verbuchen. Im zweiten Quartal die sogenannten Debentures, also Schuldverzweigung mit einem Coupon von 10%, werden wir im zweiten Quartal verbuchen. Dann verbleiben bei uns noch die Aktien der Hartford, über deren weitere Verwendung wir noch nicht entschieden haben. Auf der rechten Seite, wichtig sind zwei Informationen noch zu dem Bestand an nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus sowohl Aktien als auch festverzinslichen Wertpapieren. Beide Positionen sind signifikant angestiegen, in Summe mehr als 2,3 Milliarden Euro. Was heißt das? Wir haben in Nicht-Opera-Ergebnis darauf verzichtet, zur Ergebnisbeschönigung weitere Gewinnrealisierung vorzunehmen. Das ist eine beliebte Komponente, das zu tun. Ich habe in den vergangenen 10 Quartalen immer wieder gesagt, dass wir das nicht tun, weil es die Bilanz schwächen würde. Wir haben auch in diesem Quartal darauf verzichtet. Lassen Sie uns bitte weitergehen in der Unterlage auf die Seite 10. Große Aufmerksamkeit findet immer unser Engagement in Staatsanleihen bestimmter ausgewählter Staaten. Ich habe Ihnen nochmal aufgeführt, wie sich unsere Positionen entwickelt haben. Nochmal, nur rund 8%, und das beinhaltet mit 7,2% im großen Teil Italien unsere Exponierung im Rentenportfolio, was ja wieder eine Untermenge der gesamten Kapitalanlagen ist, liegt im Bereich der Peripheriestaaten. Irland, Portugal, Griechenland und Spanien sind in Summe irrelevant. Spanien liegt bei 1%. Auf der rechten Seite finden Sie zum Ende März die unrealisierten Gewinne und Verluste auf diese Staatsanleihen. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, sind Sie, selbst wenn wir Italien einbeziehen würden, mit knapp minus 1 Milliarde brutto und 240 Millionen netto eigentlich zu vernachlässigen. Nun haben sich die Werte im Laufe des zweiten Quartals zeitweise wieder erhöht, sind aber signifikant unter dem, was wir historisch gesehen haben, weil die Allianz systematisch Risikoabbau betreibt. Überall dort, wo wir Risiko abbauen können, tun wir das. Wir nennen das marktschonend, weil es gibt zum Teil in diesen Wertpapieren eine sehr niedrige Liquidität. Ich würde gerne deswegen gleich weitergehen auf die Entwicklung des Quartalsüberschusses. Die einzelnen Komponenten finden Sie, meine Damen und Herren, auf der Seite 11. Bemerkenswert auf dieser Seite ist eigentlich nur die Tatsache, dass wir nach wie vor einen sehr hohen effektiven Steuersatz haben mit 35%. Langfristig lag der bei der Allianz bei rund 30%. Fürs Jahr erwarten wir ungefähr 33,5%. Im ersten Quartal hatten wir einige Sonderfaktoren zu berücksichtigen. Mit dieser Beschreibung würde ich gerne umgehen. schalten auf die einzelnen Geschäftssegmente, und zwar zuerst auf die Schadenunfallversicherung, beginnt mit der Seite 13. In der Schadenunfallversicherung hatten wir eine solide operative Entwicklung im ersten Quartal. Ein Wachstum von 3,8% auf 14,8 Milliarden Euro, das ist der höchste Wert, den wir in einem Quartal historisch hatten. Und er spiegelt sowohl positive Preis- als auch Volumeneffekte wider. Das operative Ergebnis steigt mehr als 79% auf 1,2 Milliarden, begünstigt durch niedrige Schäden aus Naturkatastrophen. Und die Schadenkostenquote liegt bei 96,2%, nur 0,4% aus Naturkatastrophen und einem Abwicklungsgewinn bei 2,6 Prozentpunkten. Das ist unterhalb der Werte, die wir in den letzten ca. 10 Quartalen gesehen haben, also ein vergleichsweise niedriger Wert. Das zeigt auch die gute Qualität der kombinierten Schadenkostenquote. Seite 14 gibt Ihnen einen Überblick über die Wachstumsdynamik in unseren wichtigsten Märkten, angefangen von Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien. Sie können sehen, dass mit Ausnahme von Spanien, wo wir in einer tiefen Rezession stecken, und in Osteuropa, wo der Autoversicherungsmarkt nach wie vor schwach ist, wir überall sehr, sehr ansehnlich wachsen. In Frankreich sind wir flach, wie man vorher, weil wir noch einige Volumensabgänge haben im sogenannten Maklergeschäft. In Summe läuft es aber wirklich hervorragend und wie gesagt, sowohl dank höherer Preise als auch dank höheren Volumens. Das finden Sie unten links auf diesem Schaubild. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung für das gesamte Portfolio. Natürlich gibt es immer noch die Situation, dass wir in einigen Märkten mehr wachsen müssen, um die Schadeninflation auszugleichen, aber trotzdem ist das Portfolio in Summe auf einem sehr guten Weg. Die Seite 15 zeigt das dann auch im Rahmen des operativen Ergebnisses. Das technische Ergebnis hat sich um 513 Millionen Euro verbessert. Auch das Anlageergebnis ist leicht gesteigert und das trotz fallender Zinsen. Vielleicht schauen wir uns die Seite 16 mal im Detail an. Das ist die Entwicklung unserer kombinierten Schadenkostenquote in den wichtigsten Ländern. Wir haben in allen Märkten außer den Vereinigten Staaten, wo wir nach wie vor ein Restrukturierungsprogramm umsetzen und umsetzen müssen, kombinierte Schadenkostenquotenwerte von zum Teil erheblich unter 100%. Und das möchte ich gerne dazu sagen, obwohl wir in Frankreich und Deutschland im ersten Quartal erhebliche Belastungen hatten durch Leitungswasserschäden. Es ist hier zu bemerken, dass das nicht unter Naturkatastrophenschäden gebucht wird. Hier gucken wir nur plötzliche Großereignisse. Aber wir hatten, wie auch schon im letzten Jahr, erhebliche Belastungen durch Leitungswasserschäden. Im letzten Jahr kamen sie in Deutschland allerdings im zweiten Quartal. Und deswegen ist das in diesem Jahr nur eine Verschiebung. Dieser Markt muss signifikante Preiserhöhungen und Bedingungsverbesserungen sehen, damit er langfristig wir auch unseren Kunden gute Dienstleistungen bieten können. Seite 17, das ist das technischste Bild eigentlich dieser Präsentation, neben der Darstellung des Market Consistent Embedded Value in Leben, versucht für den sachkundigen Leser einen Überblick zu geben, wie entwickeln sich denn die einzelnen Komponenten auf der Schadenseite. Vier Komponenten sind auf dieser Seite abgebildet. Einmal die Schadenquote für das Schadenjahr. Oben links, und da differenzieren wir zwischen Naturkatastrophen und den Ergebnissen ohne Naturkatastrophen. Nun mag der eine oder andere sagen, aber Herr Bethe, die Zahlen gehen doch auch ohne Naturkatastrophen nach oben. Ja, das stimmt, aber hier verbirgen sich genau, und das ist fast ein Punkt, die Schäden aus Leitungswasser und anderen, die sich nicht in der offiziellen Naturkatastrophendefinition wiederfinden. Und das sieht man auch da auf der rechten Seite, diese grüne Trendlinie geht nach oben, weil wir eine andere Abgrenzung haben. Unten links kann man dann die einzelnen Komponenten sehen und in der Entwicklung der Schadenhäufigkeit und Höhe ist wieder Leitungswasserschaden und die Ergebnisse vor allen Dingen in den USA abgebildet. Das Abwicklungsergebnis auf der rechten Seite ist in so niedrig wie in den letzten 9 Quartalen nicht mehr. Damit verlassen wir dann auch die komplizierte Versicherungstechnik und gehen auf die Kostenseite. Seite 18, einfache Nachricht, die Kostenquote ist stabil. Wir haben sogar in den wichtigsten Märkten Deutschland, Frankreich, Italien, USA Verbesserungen im operativen Ergebnis erreicht. Dort, wo die Kosten steigen, wachsen wir stark, wie zum Beispiel in Australien und in anderen Märkten, wo wir im Moment das positive Marktumfeld nutzen, auch zu investieren in Infrastruktur. Die Seite 19 gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung des Investmentportfolios. Für uns ist ganz wichtig, dass unser Investmentportfolio, das heißt vor allen Dingen Reserven, weiter wachsen, um das niedrige Zinsumfeld abzufangen. Und Sie können sehr schön sehen, dass wir vom ersten Quartal 2010 bis heute knapp 7 Milliarden Euro hinzugewonnen haben. Im letzten Quartalsvergleich waren es 3,7% mehr. Die Rendite ist stabil und das trotz fallender Zinsen zeigt die guten Ergebnisse unserer Kapitalanleger, die Sie dann auch auf Seite 20 wiederfinden. Also trotz signifikant fallender langfristiger Zinsen, vor allen Dingen in Deutschland, können wir die Investmenterträge stabil halten. Damit wäre ich zum Thema Schadenunfallversicherung durch und würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf das nächste Kapitel lenken, und zwar die Lebenskrankenversicherung. Beginnend auf Seite 22 mit den wichtigsten Nachrichten aus diesem Segment. Der Umsatz ist 4% gesunken auf 13,7 Milliarden Euro bei einer gestiegenen Anlagebasis auf 444 Milliarden Euro. Für uns ist das eigentlich die wichtigere Größe, weil die Profitabilität dieses Geschäftes sich nach den verwalteten Vermögensmitteln und der Marge darauf richtet, nicht unbedingt immer nach dem Umsatz pro Quartal. Das operative Ergebnis steigt um 18% auf 800 Millionen, liegt da klar im Korridor fürs Geschäftsjahr und unsere Neugeschäftsmarge beträgt 1,9% und erwirtschaftet einen sogenannten Neugeschäftswert von ungefähr 200 Millionen Euro für dieses Quartal. Die Umsatzentwicklung auf Seite 23. Wir sehen, dass wir rückläufige Umsätze haben, vor allen Dingen bei anlageorientierten Produkten, schon jetzt seit mehreren Quartalen. Und auf der rechten Seite sehen Sie die verschiedenen Treiber. Wichtigste Komponente sind hier Italien und Asien. Während wir in anderen Märkten sehr stark, und zwar da, wo wir vor allen Dingen gute Margen haben, wie in Osteuropa, wachsen können. Auch die Allianz Lebensversicherung schlägt sich ganz hervorragend in einem schrumpfenden Markt. Bauen wir Marktanteile aus? Das ist geschuldet unserer überlegenen Stabilität und das Vertrauen, das die Allianz in Deutschland genießt. Auch in der Schweiz und in Frankreich wachsen wie auch in Benelux. In Spanien gilt das Gleiche wie für die Sachversicherung, ein Land in tiefer Rezession und die Kunden geben weniger für Lebensversicherung aus. Und es gibt enormen Wettbewerb mit Banken, die irrational hohe Depositenzinsen bieten und zu diesen Preisen kann man dann kein Geld verdienen. Was ist nun in Italien los? In Italien ist es so, dass wir einen signifikanten Teil unseres Geschäftes über unsere Bankpartnerzeichen, vor allen Dingen die UniCredit Bank. Und auch im ersten Quartal musste die Bank darauf achten, erst ihre eigene Liquidität zu sichern, bevor sie Lebensversicherungsprodukte verkauft. Diese Situation wird sich aber planmäßig im Laufe des Jahres verbessern, sodass wir rechnen, dass die Entwicklung der Umsätze in Italien sich im Laufe des Jahres stabilisieren und signifikant verbessern dürfte. In Asien sind die Zahlen gekennzeichnet von der Schließung unseres japanischen Geschäftes und derzeit sehr, sehr schwierigen Wettbewerbsbedingungen im Markt Taiwan. Da gibt es sehr, sehr viele kurzläufige Produkte mit sehr problematischen Produktstrukturen. Ein Wettbewerb, an dem wir nur teilweise teilnehmen wollen, auch in unserem Kundeninteresse. Und das treibt im Wesentlichen die Entwicklung. Das gilt insbesondere eben für anlageorientierte Produkte, wo wir sehr häufig mit Bankprodukten im Wettbewerb stehen. Demgegenüber finden Sie auf der linken Seite die Entwicklung unseres traditionellen Geschäftes, wo es keinen Wettbewerb gibt. Und deswegen schlagen wir uns hier sehr, sehr gut. Seite 24 gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung des Neugeschäftswertes, unterteilt nach Neugeschäftsmarge und nach Barwert der Neugeschäftsprämien. Hier können Sie sehr schön sehen, dass aufgrund des ansteigenden Geschäftes mit sich wiederholenden Prämien der Barwert des Neugeschäfts nach oben geht. Mit 11,5 Milliarden ein sehr guter Wert. Allerdings geht die Marge nach unten und das ist dem sehr, sehr schwierigen Zinsumfeld geschuldet. Insbesondere in den USA und in Deutschland haben wir Rekordniedrigzinsen in den USA mit negativen Renditen für unsere Sparer. Bill Gross hat heute nochmal wieder geschrieben, dass das sehr problematisch ist. Ist auch wirklich sozialpolitisch langfristig ein Problem, wenn unsere Sparer die Zeche für schlechte Staatsfinanzen bezahlen müssen. Michael Diekmanns hatte auf der Hauptversammlung nochmal gesagt, ich würde es auch gerne nochmal wiederholen. Das ist also nicht nur eine Funktion von Profitabilität der Lebensversicherung, es trifft am Ende die Sparer, weil wir für diese nicht ausreichende Rendite erzeugen können. Auf der rechten Seite sehen Sie deswegen die Entwicklung des Neugeschäftswertes einigermaßen stabil mit 223 Millionen natürlich signifikant unter den Vorjahreswerten aufgrund dieser gefallenen Zinsen. Seite 25 gibt Ihnen die Entwicklung der Anlagebasis. Ich habe es Ihnen eben erwähnt. Wichtig ist die verzinste Basis für uns und die einzelnen Komponenten von Markteffekten, Wechselkurs, Zinsen und ähnlichen Erträgen und dann die Nettomittelzuflüsse. Die waren leicht positiv im ersten Quartal. Die Zahlen werden erheblich besser gewesen, über 1 Milliarde. Besser hätten wir nicht diese Besondersituation in Italien gehabt. Wie eben erwähnt, die Situation wird sich in Italien verbessern im Laufe des Jahres. Die Aprilwerte sind schon dramatisch besser als die im März und die im Februar. Also wir sind hier auf einer ansteigenden Kurve und ich rechne auch für dieses Jahr mit signifikanten positiven Nettomittelzuflüssen. Das gilt natürlich immer vor dem Hintergrund einer einigermaßen stabilen Industriestruktur. Auf Seite 26 das operative Ergebnis sehr gut. Die Ergebnismarge auf Reserve in Basispunkten ist bei 78%. Das ist sehr, sehr, sehr ansehnlich, gegeben das Wettbewerbs- und Zinsumfeld. Und vor allen Dingen das Anlageergebnis hat sich im ersten Quartal auf 710 Millionen erhöht. Die Anlagebasis wächst weiter, und zwar um 6%, wie Sie auf Seite 27 sehen können. Und die laufende Rendite ist stabil. Auch das, wie eben angedeutet, auf der Sachversicherung, gerade in diesem Feld nicht einfach, aber unsere Kapitalanleger finden Alternativen zum Bund, ob es im Bereich Infrastruktur oder Immobilien ist. Aber wir sind für unsere Kunden da auf einem sehr guten Weg. Und das sehen Sie dann auf Seite 28 auch bei der Entwicklung des operativen Investmentergebnisses mit 4,7 Milliarden Euro ein sehr guter Wert. Das führt zum Thema sehr gut, so eine wunderbare Überleitung zum Asset Management Geschäft. Die Vermögensverwaltung hat sich im ersten Quartal dieses Jahres wieder hervorragend geschlagen. Die Anlagen sind um 10,7% auf unglaubliche 1,7 Billionen gewachsen. Nettomittelzuflüsse waren wieder stark. Wir hatten Outflows, wie man so schön sagt, neudeutsch, im vierten Quartal. Jetzt sind es wieder Nettomittelzuflüsse und zwar sage und schreibe 23,5 Milliarden Euro. Und deswegen steigt auch das operative Ergebnis um 16% auf 600 Millionen Euro. Gleichzeitig haben wir es geschafft, die neue Struktur im Allianz Asset Management umzusetzen mit PIMCO und Allianz Global Investors. Und das ist kein einfaches Ergebnis. Die Seite 31 zeigt Ihnen dann sehr eindrucksvoll die Entwicklung der verwalteten Anlagen, sowohl für Dritte als auch die der Allianzgruppe. Kontinuierliches Wachstum. Wir haben übrigens im Rahmen für die technisch Interessierten von Ihnen, was die Rechnungslegung angeht, einige Bereinigungen vorgenommen, falls Sie Zahlen abgleichen wollen. Wir haben im Rahmen der Aufteilung festgestellt, dass wir ca. 50 Milliarden Assets hatten, die eigentlich nicht in der engen Definition von Assets under Management stehen, sondern zum Teil nur von uns verwaltet werden, also administriert. Und das verändert diese Zahl. Seite 32 gibt Ihnen dann die Nettomittelzuflüsse in einer unveränderten Definition bei für Dritte verwalteten Anlagen. Hier können Sie sehr schön sehen, mit 23,5 Milliarden ein hervorragender Wert. Und auf Seite 33 dann der Anstieg der Provisionen und Gebühren auf 1,4 Milliarden Euro, 12,7% gestiegen. Und unsere Provisionsmarge liegt für das Segment AEM jetzt mittlerweile bei fast 42 Basispunkten, ein absoluter Spitzenwert in der Industrie. Das operative Ergebnis finden Sie auf der Seite 34. Ich bin jetzt ein bisschen schnell, weil ich gleich dann nochmal ein bisschen mehr Zeit habe für Fragen. Mit einer sogenannten Aufwärts- und Ertragsquote von 57,4% haben wir die magische Mauer von 58 jetzt auch durchstritten. Ein hervorragender Wert und kommt aus dem gestiegenen Provisionsüberschuss. Die Kosten steigen bei uns immer, weil sie variabel sind mit den Assets under Management. Also eine echte Variabilisierung ist sowohl Gehalts- als auch Verwaltungskomponente. Wie sieht es denn nun in den beiden neuen Bereichen PIMCO und Allianz Global Investors auf? Die Antwort dazu finden Sie auf den Seiten 35 und 36. Hier finden Sie die Entwicklung der verwalteten Anlagen, der Nettomittelzuflüsse, der dreijährigen Outperformance und des operativen Ergebnisses. Und hier kann man sehr, sehr schön sehen, wie in der neuen Struktur, und die habe ich Ihnen hellblau unterlegt, wie die Werte aussehen. PIMCO, hervorragende Ergebnisse, starkes Wachstum. Ich gehe gar nicht auf die Details ein. Nettomittelzuflüsse 24,7 und in der neuen Struktur ein Aufwandsertragsverhältnis von 52,2%. Hier leicht angestiegen, denn Wir investieren bei PIMCO im Moment in den Ausbau des Geschäfts in Europa und in neue Produkte. Auf der Seite 36 die Entwicklung bei Allianz Global Investors. Hier sieht es so aus, dass die gesamten Nettomittelzuflüsse negativ sind. Das ist aber ein rein buchhalterischer Effekt. Die Drittmittel sind um 1,6 Milliarden angestiegen im ersten Quartal. Hier handelt es sich also in dem Nettowert um eine Umbuchung von allianzinternen Assets, die wir im Rahmen der Bereinigung vorgenommen haben. Also das Drittgeschäft war mit 1,6 Milliarden im ersten Quartal positiv. Auch das operative Ergebnis ist gegeben, die Restrukturierungsaufwendungen im ersten Quartal mit 78 Millionen ansehnlich. Die Cost-Income-Ratio von 75% wollen wir auf Sicht unter 70% drücken und damit einen guten Wert in der Industrie erreichen. Das heißt, wir sind in Summe mit dem Asset-Management-Segment und dem ersten Quartal ganz zufrieden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund doch sehr schwieriger Marktverhältnisse. Wir sehen bei vielen unseren Wettbewerbern nach wie vor Outflows und wir können sehr stolz sein auf die Ergebnisse, die in dem Segment erwirtschaftet werden. Es zeigt auch den sehr guten Hedge, wie man das so schön sagen kann, Neudeutsch, den wir haben in unserem Geschäftsportfolio. Zu Zeiten, wo niedrige Zinsen uns enorm unter Druck setzen auf der Lebensversicherungsseite, und zwar nicht bei der Allianz, sondern vor allen Dingen bei der Industrie, haben wir durch die starke Position, insbesondere von PIMCO auf der festverzinslichen Wertpapierseite, einen sehr positiven Beitrag. In der Zusammenfassung auf Seite 38, wir sind also sehr erfolgreich in das Jahr 2012 gestartet, mit sehr guten Werten beim Umsatz, beim operativen Ergebnis, beim Jahresüberschuss in der Kapitalposition und deswegen bestätigen wir unser Ergebnisziel von 8,2 Milliarden Euro plus minus 500 Millionen. Natürlich immer mit dem üblichen Fragezeichen, wenn wir massive Verwerfungen an den Kapitalmärkten bekommen, kann sich das auch ändern. Im Moment sind wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen vorsichtig optimistisch. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Bäte. Michael Flämig, Börsenzeitung. Drei Fragen hätte ich insgesamt. Sie hatten sich zufrieden gezeigt mit der Sachversicherung, gleichzeitig gesagt, dass einige Märkte stärker wachsen müssten. Wie beurteilen Sie denn im ersten Quartal die Entwicklung in Deutschland? Die zweite Frage betrifft Italien, Lebensversicherung. Sie hatten gesagt, da sehen Sie im April schon deutliche Verbesserungen. Nichtsdestotrotz hat das geringe Vermittlungsvolumen ja jetzt ja viele Quartale angehalten. Vor diesem Hintergrund, welchen Wert haben denn strategische Kapitalbeteiligungen bei Banken, wenn dann das Volumen doch so stark zurückgefahren wird im Notfall? Und die dritte Frage betrifft die Staatsanleihen. Sie hatten gesagt, da sei teilweise Markt schon abgebaut worden. Welche Positionen in welchen Ländern, in welchem Volumen sind denn da betroffen? Danke.
Ja, guten Morgen, Herr Flämig. Vielen Dank für die Fragen. Ich würde gleich mit der dritten anfangen und sagen, dass ich Ihnen leider zu der einzelnen Handelsposition auch aufgrund der Position, die Allianz als größter Investor in Europa hat, nur ungern was sagen möchte, weil wir leider auch Preise treiben. Das heißt, ich bitte um Verständnis, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Aber was wir versuchen, ist wie in der Vergangenheit nicht lokale Cross-Border-Investitionen in Staatsanleihen runterzufahren. Das machen wir in Summe, weil sich gezeigt hat jetzt in der Krise, dass das genau das Richtige ist und dort, wo Liquidität besteht, tun wir das. Lebensseite Italien und Ihre eigentliche Frage war ja gar nicht nach der Lebensversicherung in Italien, sondern der Frage nach Bankbeteiligung und strategischen Beteiligungen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und zwar aus folgendem Grund, es geht nicht nur um die Absicherung von strategischen Partnerschaften, sondern auch, dass nach Solvency II, und das gilt für Basel III übrigens auch umgekehrt, die Beteiligung an anderen Finanzdienstleistern zunehmend bestraft wird von Regulatoren. Also mal unabhängig jetzt von der von dem strategischen Interesse, werden wir als Industrie gezwungen werden, unsere Beteiligung systematisch zu überprüfen und wahrscheinlich runterzufahren, und zwar unabhängig von der Allianz, weil aus Sicht der Regulatoren dadurch Kumulrisiken entstehen. Das macht übrigens auch schwer, in nicht nur Eigenkapitalinstrumente anderer Banken zu investieren. Auch das wird von Solvency II sehr stark getrieben. Das ist also unabhängig von dem eigentlichen Interesse der Allianz. Wir haben in der Partnerschaft mit UniCredit in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Management von UniCredit, und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass eine Bank in der Krise erstmal dafür sorgen muss, dass sie sich selber stabilisiert. Es nützt uns nichts, wenn die Lebensversicherung verkaufen und es ihnen dann am Ende schlecht geht. So, auf der anderen Seite nochmal, wir haben tatsächlich in der Finanzkrise gesehen, dass die Vertriebsergebnisse signifikant rückläufig waren. Andere Versicherer sind bereit, im Bankvertrieb zu negativen Margenumsatz zu betreiben. Also Volumen könnte ich morgen ganz leicht machen, Herr Flemig, das wollen wir aber nicht. Wir wollen, wenn dann in der Partnerschaft, auch profitables Geschäft generieren. Und es zeigt sich an dieser Stelle auch, dass hier Profitabilität vor Umsatz geht. Das ist noch nicht so überall in der Industrie. Dritte Frage, Sachversicherung in Deutschland. Wir sind sehr zufrieden, dass der systematische Abrieb, den wir in Umsatz über viele, viele Jahre hatten, jetzt zum Stillstand gekommen ist. Das Team und Herr Ries macht, glaube ich, einen sehr guten Job, in allen Vertriebskanälen und in allen Segmenten jetzt systematisch Produktportfolien neu zu gestalten. Ich verweise hier nochmal auf das Thema Mein Auto, was hervorragend läuft. Und über alle Kanäle, also Alcicur, AOS und unsere Agenturen und unsere Maklerverbindungen, hier das zu tun, was wir schon länger machen sollten, nämlich unsere Marktposition auszubauen. Trotzdem gibt es aufgrund der enormen Preissensitivität in Deutschland immer noch die Frage, wie wachse ich ohne Marge zu verlieren, und das wird es auch auf Sicht nicht leichter werden. Wir müssen deswegen an dieser Stelle Komplexität abbauen und vor allen Dingen effizienter werden. Wir haben immer noch auf der Stückkostenbasis zu hohe Vertriebskosten insbesondere. Aber wir sind in Summe auf einem sehr guten Weg. Wir haben gute neue Produkte und wir haben einen hochmotivierten Vertrieb. Also wir sind mit der Entwicklung im Moment sehr zufrieden.
Herzlichen Dank.
Die nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt nun von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Frau Dauer?
Frau Dauer, Ihre Leitung ist hiermit geöffnet.
Ach so, Entschuldigung, ich hatte die Mute-Taste noch nicht ausgestellt. Guten Morgen allerseits. Drei Fragen, wenn ich darf. Den Sondereffekt Steuern würde ich mir ganz gerne erklären lassen. Zum Zweiten ein bisschen mehr zu den Erneuerungen oder Preiseffekten. Es wurde ja gesagt, 2% year-to-date, ist das die Zahl, die man auch so übernehmen kann und auch weiterschreiben kann? Und dann eigentlich noch eine Frage aus der mitgenommen aus der Hauptversammlung, Stichwort Zukäufe in Italien. Was kann man sich da in etwa vorstellen, wenn dann auch im PC-Bereich, wie es ja angedeutet wurde, oder auch Maklergeschäft? Ich kenne die Struktur jetzt nicht ganz, aber vielleicht können Sie es ein bisschen erklären. Dankeschön.
Ja, ich mache es eins nach dem anderen, Frau Dauer. Zum letzten Thema, im Moment gucken wir alles, was zu uns auf den Tisch kommt, gerne an. In Italien gibt es nichts Konkretes im Moment zu sagen. Deswegen kann ich im Moment zu Italien gar nichts sagen. Das Thema 2% jawohl, das können Sie als Benchmark nehmen. Das ist das, was wir auf unser Neugeschäft dieses Jahr, auf den Bestand an Preiserhöhungen genommen haben. Im Neugeschäft erwarte ich ähnliche Werte. Und diese Position zum Thema Steuern, ich weiß jetzt nicht, was Sie da besonders interessiert. Wir haben weniger steuerbefreite Erträge erwirtschaftet als noch in der Vergangenheit. Das ist alerisierte Gewinne auf Aktien, sind relativ niedrig ausgefallen. Das erklärt einen Teil. Und das Zweite ist, wir haben höher sogenannte Trade Taxes in mehreren Ländern zu zahlen. Also der Fiskus hält jetzt immer stärker die Hand auf, um die Krise zu refinanzieren, um es mal ganz platt auszudrücken. Und das wirkt sich in höheren laufenden Steuerzahlungen ein. Und die dritte Komponente ist, durch die höheren Ergebnisanteile aus den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen bei PIMCO, die einer höheren Grenzsteuerbelastung unterliegen, erhöht sich auch der, wenn Sie so wollen, auch der Mix in den Steuerzahlen. Und wir arbeiten konsequent natürlich an einer Optimierung.
Gut,
ich glaube, danke. Das adressiert Ihre Frage. Vielen Dank.
Danke erstmal.
Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters. Bitte schön.
Guten Tag, die Herren. Ich hätte drei Fragen, und zwar erstens Thema Italien. Da hat Moody's heute Abend, oder heute gestern Abend, heute früh, zu einem Rundumschlag ausgehoben, hat eigentlich alle Banken runtergestuft, und zwar teilweise richtig heftig. Ihre Sicht auf Italien war immer sehr positiv. Ist sie nach dem, was Moody's jetzt dem Land attestiert, zu positiv? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage ist Eurokrise ein bisschen allgemeiner. Nach den Wahlen in Frankreich mit den daraus sich ergebenden Widersprüchen zwischen Merkel und Hollande und auch nach den Wahlen in Griechenland mit den sich jetzt abzeichnenden Neuwahlen und der Unregierbarkeit des Landes. Wie sehen Sie die Finanzkrise jetzt? Wie ist sie zu lösen? Und ist ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone aus Ihrer Sicht jetzt noch zu vermeiden? Und die dritte Frage ist auch zum Thema Übernahmen. Mich interessiert aber nicht so sehr Italien, sondern eher Frankreich, wo es sehr exklusive Verhandlungen gibt. Ganz allgemein gefragt, steht eine Übernahme bei der Allianz kurz bevor? Dankeschön.
Ja, also Herr Krämer, schönen guten Morgen. Sie wissen ja, die letzte Frage kann und darf ich nicht beantworten, schon aus rechtlichen Gründen. Das, was Sie gesagt haben, dass wir in exklusiven Verhandlungen stehen, stimmt nach wie vor. Zum Thema Italien fange ich damit mal an, und dann gehen wir in die dritte Frage zum Thema Outlook Griechenland. Das ist ja das, was Sie eigentlich gefragt haben. Und zum Thema Moody's, ich habe mir das angeguckt, es steht mir nicht zu, Ratingagenturen zu bewerten oder zu kritisieren. Das ist deren Job, die machen das umgekehrt. Aus unserer Perspektive stehen wir nach wie vor fest hinter Italien. Die Regierung hat enormes bewegt, insbesondere wenn man es mit den vorherigen Jahren vergleicht. Aber es ist natürlich schwer. Auch Italien arbeitet nicht und wirtschaftet nicht in Isolation. Wenn sich die Bedingungen in der Eurozone verschlechtern, kann sich Italien dem nicht entziehen. Wir sind aber sehr, sehr, sehr unterstützend. Ich halte übrigens viele der Kennzahlen, vor allen Dingen für die Banken in Italien, besser als in anderen Ländern. Sie werden mir verzeihen, dass ich jetzt nicht sage, welches andere Land, aber es gibt Bankenstrukturen in anderen europäischen Ländern, die ganz viel schlechtere, zum Beispiel Leverage Ratios haben oder Exponierungen gegenüber Immobilienkrediten. Also ganz persönlich haben wir zum italienischen Staat und Finanzsystem nach wie vor Vertrauen, aber es ist auch nachvollziehbar, dass eine Ratingagentur sich diese Institution nach Worst Case angucken muss und deswegen eine eigene Entscheidung hat. Wir sind nach wie vor, was die Entwicklung Italiens angeht, positiv. Was das Thema Griechenland lang angeht, ist unser Basisszenario nach wie vor, dass Griechenland in der Eurozone verbleibt. Es ist jetzt natürlich wirklich wichtig, dass die griechische Politik den Willen zeigt, den Konsolidierungskurs und vor allen Dingen die Rückführung der strukturellen Haushaltsdefizite fortzusetzen. Und die rezessionsbedingten Finanzierungslücken, die wir sehen, die werden sich nicht vermeiden lassen und die müssen wir auch tolerieren. Wir brauchen in Griechenland, wie übrigens auch in anderen Teilen Europas, gleichzeitig wachstumsorientierte Reformen. In Griechenland insbesondere Verbesserungen der öffentlichen Verwaltung, die sehr schwierig ist. Wir haben große Probleme mit der Schattenwirtschaft und vor allen Dingen mehr Wettbewerb und Privatisierung. Und wir haben das ja in der Vergangenheit schon mal vorgeschlagen, Michael Dickmann insbesondere, er hat das Marshallplan genannt. Wir brauchen also einen sehr langfristigen Plan und eine finanzielle Unterstützung, damit diese Strukturreformen auch gelingen. Wir können nicht alle zwei Wochen ständig was Neues erzählen. Ich muss ehrlicherweise sagen, bin langsam müde, dass wir irgendwie von eurem Problem in das andere gehetzt werden. Jeden Tag kommt ein neues Schwein um die Ecke. Dabei sind die Probleme vollkommen klar und es gibt viele Menschen, die konzentriert an ihrer Lösung arbeiten. Und bloß weil jetzt mal wieder ein Quartal eine Zahl nicht so hübsch ist, den Weltuntergang zu prophezeien, das hilft wirklich nicht. Wir müssen wirklich konsequent mal dran arbeiten. Das Thema Politik ist schwierig. Ich bin keine Expertin zum Thema Politik. Es ist aber wichtig, dass sich alle Parteien in Griechenland und anderswo darüber im Klaren sind, dass sich das alles toll anhört mit dem Thema Exit von Griechenland, aber es wird das Thema nicht lösen. Falls der schlimmste Fall eintritt und Griechenland einseitig das Troika-Memorandum aufkündigt und die Zahlung einstellt, gibt es im Gegenzug auch keine Finanzhilfen mehr von Europa. Das muss jedem in Griechenland klar sein. Das würde bedeuten, dass spätestens im Sommer das Land pleite ist und keine Löhne mehr zahlen kann. Und ein so beschriebener Staatsbankrott hat natürlich dann auch einen Austritt Griechenlands aus dem Euro zur Folge. Die Folgen für das Land wären, und da brauchen wir nicht lange drüber zu reden, verheerend und deswegen muss es unbedingt vermieden werden. Auch können andere Länder angesteckt werden und deswegen wäre eine solche Lösung auch für den Steuerzahler in Deutschland sehr teuer. Also wer hier ständig nach dem Ende des Schreckens ruft, da soll sich das bitte zweimal überlegen.
Darf ich noch eine Folgefrage stellen? Wenn Sie sagen, Ihr Basisszenario ist, dass Sie drin bleiben, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit des Worst Case?
Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Wenn ich selber treiben würde und die Hebel in der Hand hätte, dann könnten wir was sagen, haben wir aber nicht. Wir haben eine klare Trennung zwischen Wirtschaft und Regierung. Die Regierung entscheidet und wir müssen versuchen, in diesen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Also bitte Verständnis, ich gebe hier keine Spekulation über Wahrscheinlichkeitsszenarien ab.
Alles klar. Vielen Dank.
Unsere nächste Frage kommt nun von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ich würde gerne wissen, Hartford, können Sie uns ein paar Einzelheiten nennen, wie der Gewinn aus dieser Transaktion sich über die Zeit bei Ihnen im Ergebnis zeigen wird? Zweite Frage, auf Seite 27 der Präsentation geben Sie laufende Rendite in der Lebensversicherung. Kann man das so mal Fähre nehmen oder wie kommt man da auf analysierte Werte? Und wie sehen Sie den Trend für das laufende und kommende Jahr? Sie hatten vorhin auch eine Zahl genannt, glaube ich, zur Rendite, die Sie mit Neuanlagen erzielen. Da war ich abgelenkt, vielleicht könnten Sie sie nochmal wiederholen. Und schließlich würde ich gerne noch wissen, Schadenunfall, hatten Sie gesagt, Leitungswasser, dass man das unter Naturkatastrophen eigentlich, also mental sozusagen sehen müsste, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich dachte immer, es war ein Ergebnis von alten Bauten und schlechten Leitungen. Aber was machen Sie denn konkret in Deutschland und Frankreich, damit Sie das Problem in den Griff kriegen?
Ja, Frau, guten Morgen.
Guten Morgen.
Erstmal zum Thema Wiederanlage in Rendite hatte ich eben nicht gesagt. Insofern haben Sie gar nicht verpasst. Das ist die laufende Rendite, aber ich beantworte gerne die Frage nach der Wiederanlagerendite. Die lag im Portfolio bei signifikant im ersten Quartal über 4,5%. Ist also ein sehr, sehr guter Wert, insbesondere wenn man das vergleicht mit dem, was es eben risikofrei gibt. Das ist in den USA negativ und bei uns eben mit inflationsbereinigt null. Das ist sehr wichtig, dass unsere Wiederanlagerendite, und wir haben für das Jahr ein erreichbares Ziel, auch oberhalb von 4% Rendite zu bleiben in der Wiederanlage. Das ist natürlich gegeben die Rahmenbedingungen nicht einfach, aber dadurch, dass wir unseren Anlagemix signifikant ändern über Immobilien, Immobilienfinanzierung, Infrastruktur, also zum Beispiel das Thema Gaslet, kennen Sie ja, also die norwegische Gaspipeline, die jetzt sozusagen in unseren Ergebnissen drin ist, übrigens mit sehr schönen Ergebnisbeiträgen schon im ersten Quartal, das sind sie in der Rendite, allein da haben wir 17 Millionen eingenommen, das hilft uns sehr. Und wir versuchen das natürlich zu balancieren auf der Risikoseite, also wir kaufen uns natürlich jetzt nicht besonders stark exponierte Anlagen. Also wir müssen dieses Thema Mischen und Streuen gut im Griff halten und derzeit fühle ich mich auch als Risikovorstand mit den Wiederanlagen vollkommen zufrieden. Der zweite Teil ist, wie geht es weiter in der Sachversicherung? Was heißt das? Ich wollte eben damit nur sagen, dass wenn man sich die darunterliegende Schadenkostenquote im ersten Quartal anguckt, dann haben wir immer die großen Belastungen außerhalb von Naturkatastrophen im Winter im ersten und zweiten Quartal. Das kann eine andere Auswirkung geben, wenn wir zum Beispiel im Sommer und im Herbst Hagelstürme haben, aber ich habe versucht, mehr auf die Saisonalität des Schadenanfalls abzuheben, als dann die Tatsache, dass das jetzt in NatCat gehört. Die von Ihnen durchaus berechtigt gestellte Frage, was machen wir denn jetzt nur mit dem Thema Leitungswasserschaden, hat signifikante Komponenten. Erstens wird, und das hat mit der Allianz gar nichts zu tun, muss der Markt diese Risiken neu bewerten und neu bepreisen. Wir sehen überall Preiserhöhungen, insbesondere bei Altbeständen und alten Immobilien, die gesteigenden Reparaturkosten reflektieren müssen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, es muss sich auch in der Tarifgestaltung einiges ändern. Nämlich, wir haben heute keine ausreichende Differenzierung, und das gilt sowohl für Frankreich als für Deutschland, nach der Bauqualität der Gebäude. Ja, das ist also ein kleiner Ausflug in die Technik, das, was wir da tun. Und wir rechnen damit, dass sich die Profitabilität dieser Sparte dadurch über die nächsten zwei Jahre signifikant verbessert.
Hartford
Anlagefall. Wir, aus rechtlichen Gründen kann ich Ihnen nicht viel sagen über die genaue Verbuchung, weil das betrifft das zweite Quartal. Wir haben ja drei Teile, auf die würde ich ganz gerne eingehen und dann gebe ich Ihnen einen Indikator. Wir haben einmal den Teil der sogenannten Warrants, die haben wir damals umsonst bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie haben sich die waren im sogenannten Trading Result 180 Millionen brutto. Davon abzuziehen sind einmal Steuern auf den Verkauf dieser sogenannten Warrants von 52 Millionen. Und dann hatten wir einen zusätzlichen Steueraufwand auf ein sogenanntes Dilution Payment. Wir haben nicht 2009 200 Millionen Dollar erhalten für die Warrants. Die mussten wir auch nachversteuern. Und damit ergibt sich ein Nettoergebnis im Jahresüberschuss von 84 Millionen.
Euro.
Euro. Mhm. Ja, Euro. Herr Fromme, und im zweiten Quartal werden wir die Gewinne aus den Schuldverschreibungen verbuchen. Und wir wissen den Betrag einigermaßen zuverlässig. Aber ich kann Ihnen aus rechtlichen Gründen nur sagen, er wird sich im zweistelligen Millionenbetrag auch netto bewegen.
Da war ja insgesamt von 1,4 Milliarden die Rede, die man da verdient hätte.
So? Ja, aber ein Großteil dieses Nutzen geht natürlich an unsere Versicherten. Ja, wir haben auch diese Papiere über die Lebensversicherung gehalten und dieses hervorragende Investment spiegelt sich auch jetzt in stärkere Rendite für unsere Kunden wieder. So hätten wir es ja ganz gern.
Noch zwei kurze Nachfragen. In der Asset Management, auf der Asset Management Darstellung heißt es 387 Millionen Assets für die Versicherer. Herr Achleitner hat aber der HSV von 460 gesprochen. Ist die Differenz eine Summe, die nicht über Ihren eigenen Asset Manager angelegt ist, oder wo kommt die Differenz her? Und die zweite Geschichte, der GDV, wir hatten das heute im Blatt, Herr Weiler, Vorsitzender des Ausschusses Kapitalanlage, sagt, dass die deutschen Versicherer auf Verbandsebene mit den Banken verhandeln über eine Standardisierung von Sicherheiten für Bankdarlehen, also für Darlehen, die die Versicherer an die Banken geben. Was halten Sie davon? Sind Sie dafür? Sind Sie beteiligt an den Gesprächen?
Von dem letzten Thema habe ich heute Morgen auch gelesen, bin ich nicht involviert. Bitte um Verständnis, dass ich Ihnen zum Detail da im Moment nichts sagen kann. Er hört sich aber an wie eine gute Idee. Wir haben auch übrigens bei den Pfandbriefen noch ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht, zum Beispiel zum Thema Dokumentation. Also alles, was da hilft, um die Fungibilität zu erhöhen und die Banken zu entlasten, begrüßen wir natürlich. Und ich glaube, für die Banken ist es auch gut. Zum Thema Asset Management ist es genauso, wie Sie es gesagt haben. Die Differenz ergibt sich aus den verwalteten Vermögensmitteln, die Sie auch sehen können, wenn Sie die Lebensversicherungsassets und die Sachversicherungsassets aufaddieren. Und die Differenz aus beiden zu den verwalteten Anlagen ist das, was wir nicht bei den eigenen Asset Managern haben, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Nächste Frage, bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir kommen nun zu einer Frage von Axel Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Bäte. Guten Morgen, Herr Groß. Ich hätte drei Fragen noch offen. Zum einen ist ja das erste Quartal über den Erwartungen eher verlaufen. Das zweite läuft offenbar auch sehr gut. Das halbe Jahr ist um. Steuert man im Moment auf den oberen Rand der Ergebnisprognose zu? Die zweite Frage bei den Ländern, über die wir gesprochen haben, war Spanien noch nicht dabei. Wie groß ist da nach Ihrer Einschätzung noch die Ansteckungsgefahr? Und die dritte Frage, nur noch eine Nachfrage zur Reduzierung des Engagements in der italienischen Lebensversicherung. Ist es jetzt motiviert rein durch die geringe Marge über den Bankschalter oder spielen da auch italienspezifische Gründe eine Rolle? Das ist mir noch unklar. Danke.
Guten Morgen, Herr Höppner. Ich fange mit der letzten an. Also italienspezifische Themen haben wir da nicht. Es spielt tatsächlich, wie eben beschrieben, damit zusammen, dass die insbesondere die UniCredit als Hauptpartner, den wir haben, in der eigenen Liquiditätsvorsorge primär Depositen verkauft hat und weniger Lebensversicherungen als auch andere. Und das galt insbesondere für die letzten drei Quartale und auch noch das erste Quartal. Wir sehen aber ab Monat Februar schon signifikante Verbesserungen. Also wir hatten die größten Outflows eigentlich zum Jahreswechsel und seit März und April sind sehr, sehr positiv. Und wir haben mit der Bank sehr, sehr gute Vereinbarungen jetzt getroffen, wie wir sicherstellen, dass die Nettomittelzuflüsse wieder positiv werden.
Es ist also kein bewusstes Zurückfahren von Ihrer Seite?
Nein.
Ja.
Zweite Thema ist, in Spanien sehen wir die Situation durchaus sehr kritisch. Insbesondere die anstehende Rekapitalisierung des Bankensektors muss jetzt gelingen. Das ist jetzt der vierte Versuch. Und die Regierung ist nur zu beglückwünschen, dass sie jetzt konsequent dafür sorgt, dass die Unsicherheit verschwindet, indem die Risikovorsorge für die Immobilienkredite, die ja eigentlich im Fokus stehen, sich signifikant verbessert wird. Das führt natürlich dazu, dass die Börsenkurse der spanischen Aktien sehr stark unter Druck kommen. Das geht nämlich zulasten der Aktionäre und deswegen haben wir auch im ersten Quartal unsere Beteiligung auf Banco Popular konsequent abgeschrieben, genau wie in der Vergangenheit und wird berichtigt, das wird jetzt nicht versteckt. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, aber dass unser Bankpartner sehr stabil aufgestellt ist. Wir haben ein sehr solides deutsches Joint Venture, sowohl im Asset Management auch als in der Lebensversicherung und die Geschäfte laufen da im Rahmen der Rahmenbedingungen wirklich gut.
Wie viel Prozent halten Sie da?
Bitte?
Wie viel Prozent halten Sie an der Banco Popular oder am Banco Popular?
Wir halten im Moment noch knapp über 7% an der Banco Popular. Das wird sich aber im Rahmen der Folgen des Mergers, die vorgenommen mit Pastor, jetzt in den nächsten 2 Jahren reduzieren. Und zwar auf knapp 5% gehen wir runter. So, und dann war Ihre erste Frage, was passiert mit der Prognose? Werden wir die Prognose erhöhen? Herr Höppner, werden wir nicht tun. Und zwar, wir hatten über einen Grund, haben wir gerade gesprochen, Spanien. Sie können auch die Reaktion der Kapitalmärkte in den letzten 2 Tagen konsequent beobachten. Und wir sind als Unternehmen mit 600 Milliarden Balance Sheet, hängen wir an den Märkten. Und wir können uns immer wieder mal auch unverschuldet den einen oder anderen Hit auf unsere Ergebnisse einfangen. Das heißt, im Rahmen dessen, was wir im Risikomanagement machen können und machen werden, schützen wir die Bilanz so gut es geht, aber sie können nicht vollständig den Jahresüberschuss balancieren gegenüber externen Schocks. Wir rechnen mit weiteren Schocks, bevor sich das endgültig beruhigt und sind deswegen nach wie vor sehr, sehr vorsichtig.
Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Herr Christian Grämers von Reuters hat jetzt eine Anschlussfrage. Bitte schön.
Eine ganz kurze nur. Ich würde Sie zur Abwechslung gerne mal loben für Ihren sehr kompakten Vortrag unter einer halben Stunde. Das ist in der Industrie führend, wie Sie sagen würden. Jetzt habe ich gelesen in der Zeitung meines Vertrauens, dass Sie aber gar nicht mehr lange im Job bleiben wollen, sondern einen anderen Vorstandsposten anstreben in der Allianz. Daher die Frage, wie lange sind Sie noch CFO?
Also, erstens entscheide ich sowas gar nicht, das macht der Aufsichtsrat, also müssen Sie eigentlich den Aufsichtsrat fragen. Zweitens, wir haben eine sehr langfristig angelegte Personalpolitik und wenn da Veränderungen anstehen, wird Herr Perlet oder Herr Dickmann die zeitnah kommunizieren, wenn das ansteht. Im Moment versuche ich nur, einen ordentlichen Job zu machen und vielen Dank fürs Kompliment.
Aber Sie wollen wechseln? Das können Sie ja zumindest sagen, das ist ja unabhängig vom Aufsichtsrat.
Also ich fühle mich in meinem derzeitigen Job sehr wohl. Ist das okay, Herr Krämer?
Dünn, aber okay.
Ich bin schlank, nicht dünn. Also,
danke.
Die nächste Frage bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere nächste Frage kommt von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Guten Morgen. Eigentlich nur noch 2 Dinge, die ich noch gerne wissen wollte. Das Aktienpaket, was Sie an Hartford halten, 5,3%. Können Sie da ein bisschen was sagen? Ist das die Größenordnung für die nächsten 100 Jahre? Und dann Umstrukturierung in den USA, hat sie erwähnt, dass da noch einiges zu tun ist. Da würde ich Sie auch kurz bitten, so ein bisschen die groben Rahmenbedingungen, was Sie da genau machen, nochmal kurz uns zu erklären. Dankeschön.
Also Herr Süß, das erste Thema Hartford können wir ganz schnell machen. Ich hatte eben erwähnt, wir gucken uns das intensiv an. Wir haben die ersten 2 Beteiligungen abgegeben. Wir unterstützen das Management der Hartford konsequent bei der Bemühung, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und wir werden zu gegebener Zeit uns dann mit dem Thema Aktienpaket auseinandersetzen. Derzeit sind dazu keine Entscheidungen getroffen. Zum Thema Fireman's Fund, eine gute Frage, vor allen Dingen deswegen, weil wir, wie zum Jahresabschluss angekündigt, hier konsequent an einer Restrukturierung arbeiten. Vielleicht nochmal 2, 3 Rahmenbedingungen. Der US-Sachversicherungsmarkt ist nach wie vor in einem sehr, sehr schwierigen Zustand. Also insbesondere bei den Unternehmensversicherungen werden technisch signifikante Verluste geschrieben. Das gilt insbesondere für den Bereich Workers' Compensation, also Berufsunfallversicherung, wo die medizinische Inflation im zweistelligen Bereich liegt. Die öffentlichen Haushalte, die in den USA extrem unter Druck sind, versuchen jetzt die Medizininflation quasi an die Versicherungsunternehmen weiterzugehen. Und wir müssen hier sicherstellen, dass wir unsere Reserven entsprechend stärken. Ich persönlich rechne noch nicht im zweiten Quartal mit einer signifikanten Verbesserung. Ich würde eher sagen, dass das Jahr 2012 weiter für Fireman's Fund schwierig sein wird. Gleichzeitig arbeiten wir mit Volldampf an den notwendigen Verbesserungen. Wir haben bereits im ersten Quartal die Kosten signifikant gesenkt, denn die Schadenquote ist eigentlich nicht so schlecht. Wir sind nur relativ zu den Volumina, die wir zeichnen, zu teuer. Und das Zweite ist, wir haben in allen Geschäftssegmenten neue Pricing-Modelle aufgesetzt und setzen die jetzt sukzessive um. Wir müssen also vor allen Dingen Preiserhöhungen durchsetzen im Bereich der Sachversicherung und wie eben angedeutet im Bereich Workers Compensation. Das ist das Programm, das mein Kollege Gary Borgwani mit dem neuen Team da konsequent verfolgt. Und wie gesagt, die Finanzergebnisse werden sich in 2012 nicht schlagartig verbessern. Das wäre unseriös, wenn ich Ihnen das in Aussicht stellen würde.
Und so ganz grob, wird 2013 dann das Jahr der Trendwende oder 2013 das Jahr der Trendwende?
Also ich rechne für 2013 mit besseren Ergebnissen.
Gut, Dankeschön.
Sehr gerne, Herr Süß.
Meine Damen und Herren, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr.
Also wir sind noch gerne für Sie da.
Noch einmal zur Erinnerung, meine Damen und Herren, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen.
Dann würde ich sagen, Herr Groß, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Unsere Kollegen aus der Unternehmenskommunikation freuen sich, falls Sie noch Fragen haben nach dem Call, und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Machen Sie es gut. Schönen Tag.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag. Das war's.